361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.
Zwischen 250 und 570 Milliarden Dollar. Unvorstellbare Summen. Die müssten je nach Berechnungen pro Jahr aus dem globalen Norden in den globalen Süden fließen. Nicht etwa als Entwicklungshilfe, sondern als Ausgleichszahlungen zur Eindämmung der schlimmsten Folgen des Klimawandels. Diese Zahlen wurden jedenfalls 2022 rund um die Weltklimakonferenz kommuniziert, die sich selbst vorläufig mal auf 100 Milliarden verständigen konnte. Große Tropfen auf noch viel größere, heißere Steine, könnte man sagen. Hierzulande backt man bei dem Thema eher kleinere Brötchen, Semmeln, und klopft sich zugleich auf die Schultern für die Einführung eines Klimabonus und der etwas zaghaften CO2-Bepreisung angesichts des Klimatickets und anderer, hübscher, gleichwohl global betrachtet, vermutlich eher irrelevanter Maßnahmen. Keine Sorge, wir wollen Ihnen jetzt nicht bei 361 Grad Sozialkompass die Urlaubslaune und die Hoffnung auf ein paar Sonnenstunden vermiesen, aber wir müssen doch im Rahmen unserer Staffel zum Thema Wohlstand auch mal erörtern, wie Wohlstand und Klimawandel eigentlich zusammenhängen. Wir, das sind Markus Schlagnitwald, der Direktor der KSÖ, und mein Name ist Henning Klingen. Markus, wieso ist das Thema Klimawandel eigentlich relevant bei Wohlstandsfragen?
Tja, genau das wollen wir ja heute erkunden mit unserer Gesprächspartnerin, die gleich noch vorgestellt werden wird. Aber gleich vorweg, zum einen hast du selbst schon auf das Problem der Ungleichverteilung hingewiesen. Dem reichen Norden fällt es sicher nicht nur leichter, sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Man muss auch nüchtern feststellen, der Wohlstand des globalen Nordens ist nicht selten auf Kosten der Umwelt, der Menschen, des Klimas im heißen globalen Süden entstanden. Andere Verteilungsfragen wären die innerhalb eines Landes zwischen Reich und Arm oder auch zwischen den Generationen. Auch hier stellen sich diese Gerechtigkeitsfragen in Zusammenhang mit der Klimathematik, aber das hat auch mit dem Wohlstand natürlich zu tun. Ich habe aber auch noch eine andere Vermutung, nämlich dass wir uns hier im globalen Norden auf einen Begriff von Wohlstand eingeschossen haben und ihm unhinterfragt frönen, individuell wie gesellschaftlich bzw. politisch, einen Begriff von Wohlstand, der es uns unvorstellbar macht, unseren Lebensstil, unser Wirtschaftsmodell und unsere politischen Ziele wirksam und im Maß des eigentlich Notwendigen auf neue Ziele hin zu verändern.
Licht in dieses vielfältige Fragengeflecht wird jetzt unser Gast Katharina Rogenhofer heute hoffentlich bringen. Hallo Frau Rogenhofer. Sie hat Zoologie in Wien und, jetzt muss ich schauen, dass ich es rauskriege, Biodiversity, Conservation and Management in Oxford studiert, hat an der Klimarahmenkonvention der UN mitgearbeitet, in Österreich bekannt geworden, vermutlich auch dadurch, dass sie Fridays for Future hier gegründet hat. Sie war Sprecherin des Klimavolksbegehrens und. Und seit 2024 ist sie nicht nur Gründerin, sondern auch Vorständin des neuen Kontextinstituts für Klimafragen. Also eine gelernte Aktivistin, die zugleich die Fragen, die sich rund um die Klimakatastrophe, kann man wohl sagen, stellen, auch strategisch durchdenkt. Herzlich willkommen.
Ja, freut mich sehr, da zu sein.
Frau Rogenhofer, ich habe vorhin ein paar einleitende Vermutungen angestellt über den Zusammenhang von Klimaproblematik und Wohlstandsthema. Liege ich da völlig daneben? Wollen Sie da noch etwas ganz anderes dazulegen? Oder wie stellt sich für Sie dieser Zusammenhang dar?
Ich glaube, es hängt auf jeden Fall sehr viel mit unseren Wohlstandsvorstellungen zusammen. Und vor allem glaube ich, dass wir ein bestimmtes Bild von einem guten, gemütlichen, schönen Leben haben. Und das ist vor allem geprägt, glaube ich, durch einen riesen Aufschwung gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Also irgendwie jeder muss sein eigenes Haus haben, zu den Häusern müssen auch wieder Straßen führen, dort fahren wir dann mit dem Auto hin. Und auch so eine Konsumeinstellung, die uns quasi geprägt hat durch dieses aufschwingende Wirtschaftswachstum und wir müssen da quasi mehr produzieren, mehr konsumieren. Das hängt sicher damit zusammen, dass wir auch den Planeten ausgebeutet haben. Also einerseits heißt das für viele Produktionen, die ins Ausland verschoben haben, weil dort billige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, diese Arbeitskräfte dann wieder ausgebeutet werden, aber auch auf Kosten der Natur zu wirtschaften. Und ich glaube, wir haben ein Wirtschaftssystem gebaut, das erstens sehr linear funktioniert. Also wir bauen auf der einen Seite viele Ressourcen ab, machen die zu Produkten, meistens zu nicht lange haltbaren Produkten. Die werden dann wieder weggeschmissen. Dann haben wir Müll auf der einen Seite und sehr viele Ressourcen verbraucht auf der anderen Seite. Also diese lineare Produktionsweise und auch die Norm, die wir gesetzt haben, wo wir sehen, dass klimaschädigendes Verhalten eigentlich die Norm ist, weil es meistens das Billigste ist, das Bequemste, das Einfachste und das klimafreundliche Verhalten meistens teuer, kompliziert, man muss sich auskennen, was weiß ich, man muss wahrscheinlich für jede Tomate eine Investigativrecherche anlegen, wo die herkommt. Das heißt, es ist wirklich kompliziert, da unter Anführungszeichen richtig zu leben. Und das ist sicher eins der schwierigsten Sachen, warum wir das nicht ändern können oder warum es schwierig ist, diese Strukturen zu ändern, weil das unsere Infrastruktur ist darauf aufgebaut, wie wir eben leben und wirtschaften, wie wir produzieren. Die ganze globalisierte Wirtschaftsordnung ist darauf ausgelegt und das alles muss sich verändern, damit wir da nachhaltiger leben können.
Und Sie haben auch gesagt, habe ich das richtig verstanden, dass durch die Verlagerung von zum Beispiel klimaschädlichen Produktionsweisen weg vom reichen, wohlhabenden Norden, die Menschen auch mit den Folgen dieses Lebenswandels oder Lebensstils nicht ausreichend konfrontiert sind.
Ja, das ganz bestimmt. Ich glaube, das fängt schon im Kleinen an. Also das sehen wir ja sogar innerhalb unserer Landesgrenzen noch, dass viele Kinder, die wahrscheinlich gefragt werden, wo das Fleisch herkommt, gar nicht mehr wissen, dass das mit der Kuh zu tun hat, die sie vielleicht irgendwann im Urlaub gesehen haben. Also ich glaube, das fängt schon im Kleinen an, aber im Größeren ist das natürlich noch viel mehr der Fall. Also dass wir nicht sehen, wo werden unsere T-Shirts produziert, wo werden unsere wertvollen Metalle für unsere Handys geschürft etc. All das ist nicht vor unseren Augen. Da gibt es Dokumentationen dazu, die kann man sich anschauen. Aber so richtig in Berührung kommen wir damit selten. Und ich glaube, das macht es leichter, es quasi auch kognitiv auszulagern. Und was, glaube ich, eine große Problematik ist, ist diese Verantwortungsdiffusion. Weil erstens weiß ich vielleicht gar nicht so genau, wie meine Produkte produziert werden. Zweitens, wie kann ich da wirklich Verantwortung übernehmen als Konsumentin am Ende? Und so schiebt jeder auf die jeweils andere Ebene quasi die Verantwortung ab. So, ich kann als Konsumentin nichts tun, das würde ich auch total unterstreichen. Die Produktionsfirmen sagen, ja, aber sie können nicht woanders produzieren, weil es zu teuer und die politischen Rahmenbedingungen nicht da. Die PolitikerInnen verschieben es auf die verschiedenen Ebenen. Da muss die EU, da müssen die Länder, da müssen wer auch immer. Und ich glaube, diese Verantwortungsdiffusion, dadurch, dass wir eben in einer sehr globalisierten Welt leben, dass die Lieferketten nicht mehr wirklich gut durchschaubar sind, das macht es wirklich schwer, da an jeder dieser Stellen dann auch wirklich eine gute Produktion, eine ethisch vertretbare Lieferkette hinzukriegen. Was nicht heißt, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, das macht es schwieriger.
Wir haben ja jetzt so anfängliche Schritte wie Lieferkettengesetz und dergleichen, aber eigentlich klingt es für mich so, wie wenn wir fast deglobalisieren müssten und die Produktionsstätten wieder zurückholen müssten nach Europa, um auch mit den Folgen konfrontiert zu werden. Aber ob das realistisch ist, zugleich gibt es ja auch ökonomische Argumente dafür, nicht nur Bequemlichkeitsargumente, sondern eben, es lässt sich vielleicht in manchen Klimazonen günstiger, besser produzieren als hier, aber
ich glaube, darauf wird es keine einfache Antwort geben, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass wir ganz dass die Globalisierung und diese globalisierte Wirtschaftsordnung, die lässt sich wahrscheinlich kaum mehr aufheben. Die Frage ist, ob wir nicht gerade was die großen Produktionen der Zukunft betrifft und gerade was auch wertvolle Metalle oder so betrifft, nicht eigentlich vor Ort auch die Verantwortung hätten, die zum Beispiel mehr in Europa zu schürfen oder viel mehr in Alternativen zu investieren. Also gerade wenn man sich jetzt anschaut, vom ökologischen Standpunkt sind Elektromotoren viel besser als Diesel und Benziner, aber natürlich sind da große Batterien verbaut und da gibt es schon sehr, sehr viel Forschung an Feststoffbatterien, die ohne seltene Metalle und seltene Erden auskommen. Aber bis jetzt ist das noch nicht der Fall. Und eben da, finde ich, haben wir schon Verantwortung, da zu schauen, einerseits, wie können wir da Material reduzieren, indem wir vielleicht gar nicht die 5 Millionen Autos, die wir jetzt in Österreich haben, mit E-Autos ersetzen, sondern vielleicht nur Hausnummer eine Million oder so brauchen und der Rest wird durch öffentlichen Verkehr abgedeckt oder durch einen effizienteren Verkehr. Also wir müssen auf jeden Fall auf der einen Seite versuchen, so viel wie möglich unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Und dann finde ich schon eine wichtige Frage, welche Sachen, welche Produktionen können wir auch wieder nach Europa verlagern und da auch, glaube ich, sicherheitspolitisch ist das einfach extrem wichtig. Wir haben jetzt gesehen, durch die Abhängigkeit von Russland, wir haben gesehen, auch unsere Lieferketten, das ist ja alles nichts, was einfach in Stein gemeißelt ist und das wird für immer so existieren, sondern da müssen wir vielleicht auch strategisch drüber nachdenken, welche Produktionen wir nach Europa verlagern müssen.
Ich bin ein bisschen skeptisch, ob diese Betrachtungsweise schon ausreicht, ganz ehrlich gestanden. Also ist die Bewältigung des Klimawandels oder die Bremsung des Klimawandels, ist das ein reines Problem der richtigen Technologien, der richtigen Produktionsstrukturen und dergleichen? Oder Papst Franziskus schreibt in der Enzyklika Laudato Si, dass diese Welt ein grundlegendes Spiritualitätsproblem hat, dass wir offenbar immer noch nicht begriffen haben als Menschheit, dass wir Teil dieser Natur sind, integraler Bestandteil davon und nicht außerhalb stehen und eben sozusagen wie einem Objekt gegenüberstehen, das wir beliebig gestalten können.
Ich glaube das auch. Ich habe übrigens eine große Empfehlung an alle. Eins der wenigen Enzyklika, die ich gelesen habe, ist eben die Laudato Si. Ich habe auch das Gefühl, dass wir auf jeden Fall viel zu entkoppelt sind und viel zu wenig verstehen, dass wir integraler Bestandteil und damit aber auch massiv abhängig sind davon, wie sich Ökosysteme entwickeln, wie sich unsere Natur und Umwelt entwickeln und dass wir eben Teil dieser lebendigen Umwelt sind und nicht unabhängig davon und irgendwie wie in einem Supermarkt kann man da einfach hingehen und Rohstoffe abbauen ohne das und die werden einfach nachproduziert, so ist es nicht. Also Sozialwissenschaftler schauen sich das auch so an. Es gibt halt einige Veränderungen, die gehen meistens in Gesellschaften schneller und es gibt Veränderungen, die gehen langsamer. So Sachen wie technologische Veränderungen, die sind meistens ein bisschen schneller. Das sieht man jetzt auch, also einfach mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und so, das haben Sie richtig angesprochen, aber das wird nicht reichen. Und ganz hinten oder die langsamste Veränderung, die Sozialwissenschaftler aber als wichtigen sozialen Kipppunkt sehen in Gesellschaften, sind soziokulturelle Veränderungen. Also Moralvorstellungen, was ist wünschenswert, was sehen wir als richtig oder falsch an, das verändert sich viel langsamer. Dadurch, dass es sich langsamer verändert, ist es aber auch beständiger. Und wenn es da Veränderungen gäbe, sozial und kultureller Natur, wo wir uns wieder viel mehr als Teil dieser lebendigen Umwelt verstehen, wo wir viel mehr darauf achten, vielleicht nicht nur unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren oder unseren Fußabdruck zu reduzieren, sondern eben auch zu schauen, was können wir eigentlich der Umwelt zurückgeben. Das ist ja irgendwie auch sowas, was ich ein bisschen kritisiere an diesen ganzen Zielen, klimaneutral zu werden. Ich habe immer das Gefühl, wir müssen viel bessere Visionen haben. Wir müssen eigentlich schauen, wie wir regenerativ leben können, also wie wir wieder mehr zurückgeben fast, als wir nehmen. Das wird sicher die Grundfrage sein, ob wir das soziokulturell schaffen, hier wieder dieses Gefühl dafür aufzubauen.
Ich habe ein gewisses Unwohlsein so in diesem Diskurs, auch wie Sie ihn beschreiben, aus mehreren Gründen. Zum einen, wer ist dieses Wir, von dem Sie sprechen? Also moderne Gesellschaften sind keine Kollektive. Ja? Und vielleicht ist ja das eines der Gründe, weswegen wir nicht in die Pötte kommen mit etwas, weil es dieses Wir eigentlich nicht gibt. Ja? Zum anderen, gerade zu Hause ist dieser Diskurs ja im linksökologischen Bereich und dort geistert oft rum die Idee, dass es einen radikalen Systemumbau oder Abbruch oder ein was anderes an System braucht. Nur wie soll Gesellschaft als System radikal umgebaut werden? Es geht nur eigentlich nur in kleinteiligen Schritten, die sich im Alltag von Menschen bewähren. Und da frage ich mich, welche Zeithorizonte haben wir da überhaupt noch? Weil das dauert ja, wie Sie sagten, auch bei kulturellen Änderungen dauert das. Und wie kann man sowas tatsächlich beeinflussen? Das sind Dinge, die mich umtreiben und wo ich aber keine Antwort drauf habe.
Ja, und ich sehe hier auch ein gewisses Dilemma. Auf der einen Seite haben wir nicht beliebig viel Zeit zur Verfügung, um hier in eine Veränderung zu kommen. Auf der anderen Seite ist gerade dieser Zugriff des oder dieser Ansatz, wir machen das jetzt, wir gestalten Zukunft, auf der einen Seite unvermeidlich, auf der anderen Seite zum Teil Teil des Problems. Zumindest wenn ich hier auch nochmal diese Enzyklika Laudato Si folge, spricht Franziskus ja auch von einem Art Machbarkeitswahn, der schon sozusagen ein falscher Zugang ist. Ja, wir können nicht alles machen. Vieles ist uns zunächst einmal geschenkt, gegeben und wir reagieren darauf in einer Weise, dass wir es entweder sozusagen nur verkonsumieren ohne Verantwortung oder wenn dann Verantwortung wahrgenommen wird, dann machen wir nach unseren Vorstellungen, ohne vielleicht andere Kulturen im Blick zu haben, ohne andere Generationen im Blick zu haben, ohne Menschen im Blick zu haben, die zu arm sind, um wirklich machen zu können, die sozusagen fast immer ausgeliefert sind. Und zugleich sehe ich, es braucht Veränderung des Wirtschaftens, es braucht neue Technologien, es braucht vermutlich auch neue demokratische Strukturen, um sicherzustellen, dass die Stimmschwächeren mehr Gewicht bekommen. Also ich weiß ja selber keine klare Antwort, aber ich sehe hier nur, dass die Machbarkeit, also dieser Zugang über wir gestalten das, wir müssen das ändern, zugleich auch immer noch im Ansatz, im Kern des Problems verhaftet ist.
Ich finde, da waren jetzt ganz viele wichtige Gedanken drinnen. Also ich glaube schon, dass es um grundlegende Systemveränderungen geht, im Sinne von, eigentlich müssen wir, um an die Wurzel des Problems zu kommen und eben Strukturen so auszulegen, dass alle Menschen sich klimafreundlich verhalten können überhaupt, muss sich grundlegend was ändern. Und das finde ich schon wichtig, dass man das systemisch anschaut und nicht unbedingt inkrementell von der Planung. Was total stimmt, ist, dass das bei jedem Einzelnen trotzdem kleine Schritte sein werden. Ich glaube aber, dass man diese Lernprozesse, und das sind ja im Grunde irgendwie Lern- und Gewöhnungsprozesse, auch beschleunigen kann. Also das sieht man ja bei ganz kleinen Projekten, so wie, weiß ich nicht, viele Leute sind, bevor sie gemacht werden, gegen so Sachen wie Verkehrsberuhigung und Fußgängerzonen. Und wenn sie es dann erleben, dann sieht man auf einmal, dass die Zustimmung total wächst. Oder auch jetzt mit Corona hat die Sigrid Stagel von der WU, sagt das immer so nett. Sie sagt, manche Sachen sind einfach eine große Überwindung, bevor man sie tut, und dann müssen wir sie als Gesellschaft miteinander lernen. Da ist wieder dieses Wir, aber darauf komme ich später zu sprechen. Also so wie es zu Sachen wie, ja, man kann sich auch online treffen, anstatt irgendwelche Geschäftsreisen zu machen. Das war früher vielleicht eine Riesenüberwindung, weil man sich gedacht hat, welches Tool nutze ich da, wie stelle ich mich stumm und wie schalte ich das Mikro wieder an und wie funktioniert das überhaupt? Nein, ich mach's lieber nicht. Und dann lernen wir das aber als Gesellschaft. Oder auch, wenn es mal Radwege gibt und wenn die abgetrennt sind von der Straße, dann probiere ich es vielleicht eher mal aufs Rad zu steigen, als nicht aufs Rad zu steigen. Also es gibt schon Strukturen und deswegen wieder diese strukturellen und systemischen Veränderungen unter Anführungszeichen, die begünstigen, dass wir kulturell einen Lernprozess machen oder nicht. Und dann mag ich noch kurz zu dem Wir zurückkommen, weil das ist natürlich richtigerweise angesprochen worden. Das ist ja ein Amalgam an Menschen, die vielleicht ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Möglichkeiten haben. Also eben, was machen die Menschen in anderen Ländern damit, im globalen Süden, wo es vielleicht ganz andere Voraussetzungen gibt oder auch rein hier, also weiß ich nicht, alleinerziehende Mütter, die sich jetzt nicht damit beschäftigen können oder das Geld nicht dazu haben. Andererseits gibt es dann wieder Konzernvertreter, die vielleicht eine größere Verantwortung hätten, aber diese nicht wahrnehmen. PolitikerInnen, die diese Verantwortung und Hebel in der Hand haben, aber sie nicht umlegen oder schon. Also natürlich gibt es da ganz unterschiedliche Formen von Möglichkeit zu handeln und Verantwortung zu handeln. Und das muss man sicher unterscheiden. Ich glaube, was ich versuche manchmal mit dem Wir zu sagen, ist so ein, ich glaube schon, dass es wichtig ist, gerade wenn es um Verantwortlichkeiten geht, auch dorthin zu zeigen, wo die Verantwortlichkeiten liegen. Aber wenn ich von Visionen spreche oder von einem wie geht's denn oder wie könnte es ausschauen, dann mag ich dieses Wir eigentlich schon gerne, weil es irgendwie zeigt, dass das auch ein gemeinsames Projekt ist. Und das heißt, nicht alle tragen dieselbe Verantwortung und das heißt, nicht alle haben die gleiche Schuld. Ich finde sowieso, Schuld ist irgendwie ein blödes Thema. Aber wir gehen da auch gemeinsam durch oder ich mag denen den Rücken stärken, die vielleicht nicht so gut daran arbeiten können. Aber es stimmt schon, dieses Wir, das verschleiert dann oft diese unterschiedlichen Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten.
Ich möchte noch einmal zurückkommen und unser Gespräch zurückbinden an das zentrale Thema unserer aktuellen Podcast-Staffel Wohlstand. Glauben Sie, dass es motivierend sein könnte, also nicht nur im Sinn von, wir müssen jetzt ändern, wir müssen uns verabschieden von dem, was uns lieb geworden ist, verzichten und so weiter, sondern dass es helfen könnte, im Sinn von positiver Motivation, Wohlstand neu zu definieren und das auch politisch entsprechend zu kommunizieren oder die Menschen auch mit entsprechenden Erfahrungen. Ja, also Sie haben zuerst die Pandemie angesprochen. Und da gab es ja aber das waren wahrscheinlich auch wieder Privilegierte, die nicht in zu kleinen Wohnungen gelebt haben. Die haben gesagt, es hat ja auch irgendwie den Alltag wohltuend beruhigt. Ja, wir hatten keine Kondensstreifen mehr am Himmel, wir hatten weniger Verkehrslärm und. Ja, aber es hat nicht lang gehalten. Ja, Gegenteil, die Reiselust ist höher als zuvor und. Ja.
Ich werde ganz oft konfrontiert, also gerade wenn man sich für ökologische und Umweltthemen einsetzt, dann werde ich ganz oft konfrontiert mit diesem, ich bin ja die alles verbieten will. Also so, ich will den Leuten das Schnitzel verbieten, das ist in Österreich ja quasi ein Grundrecht, das man da beschneidet. Aber ich drehe es auch lieber um. Ich sage dann immer, auf was verzichten wir denn eigentlich heute schon, was wir gewinnen können? Öffentlichen Raum in Städten, Grünflächen für Naherholung, gerade für die Menschen, die in kleinen Wohnungen wohnen, die nicht gut gedämmt sind etc. Wir verzichten darauf, dass Flüsse an die Oberfläche geholt werden, die jetzt unter unserer Stadt in Kanälen gefangen sind. Wir verzichten auf frische und gute Luft in Städten. Wir verzichten auf so viel, was wir gewinnen können auf der anderen Seite. Und ich glaube schon, dass es da eine grundlegend andere Vision davon braucht, was, oder vielleicht gar nicht so eine andere Vision, weil ich glaube, viele Leute wollen das ja, die wollen gut, gesund leben, die wollen grün in der Umgebung, die wollen irgendwie mit ihren Liebsten umgeben sein, möglichst viel Zeit für die Menschen haben, die einem nah sind. Ich bin mir auch sicher, eigentlich die meisten Menschen wollen eine friedliche Welt. Also ich glaube, es muss sich an der Vision gar nicht so viel ändern. Wir müssen nur, glaube ich, eine andere Brille vielleicht aufsetzen und zeigen, dass gerade eine soziale und ökologische Transformation diese Wünsche und diese Vision einer Zukunft möglich machen und dass das eigentlich Wohlstand ist und nicht das, was uns vielleicht irgendwie lange erzählt wurde. Weil ich glaube, wir sind schon in so einem Hamsterrad drinnen von eben, weiß ich nicht, wir müssen den besseren Job haben, weil dann kriegen wir mehr Geld. Wenn wir mehr Geld haben, dann können wir uns mehr leisten. Wenn wir uns mehr leisten können, dann sind wir glücklicher. Irgendwie so ist irgendwie so ein bisschen die Herleitung. Und das stimmt ja für ganz viele Menschen nicht mehr. Das heißt nicht für die, die wirklich an der Armutsgrenze dran sind, da hilft Geld wirklich viel. Das macht viel bessere Lebensrealitäten. Aber für DurchschnittsverdienerInnen ist es vielleicht gar nicht mehr Geld, sondern es ist eben eine schöne, bessere Umgebung, eine gut gedämmte Wohnung, wo sie gut leben können, viel Zeit mit der Familie, eine möglichst quasi, also das ist für mich eine lebenswerte Stadt oder Umgebung. Und ich glaube, das müssen wir wieder mehr kommunizieren.
Ich möchte auch nochmal auf das Thema Wohlstand jetzt, Sie haben es schon angesprochen, jetzt pekuniärer Art zurückkommen und in Zusammenhang mit Klimawandel oder Klimakrise. Das heißt, damit Menschen die Möglichkeit haben, gesellschaftlich Partizipation zu leben und auch ökologisch oder nachhaltig zu leben, braucht es ein Grundwasserspiegel auch an monetärer Potenz, wenn man so will, also Geld. Ja. Wir haben in einem Gespräch mit der Frau David, die hat hier offengelegt, wie die nach der Corona und durch die Teuerungskrise jetzt eigentlich das untere Einkommensdrittel, und das sind viele Menschen in Österreich, nicht mehr das Geld haben oder immer weniger Geld haben, um zum Beispiel Nahrungsmittel aus nachvollziehbaren ökologischen Ketten zu kaufen oder eben das Haus oder die Wohnung zu dämmen oder dergleichen. Wie hängt Ihrer Meinung nach denn die Bewältigung von Klimawandel und Klimakrise zusammen mit finanzieller Umverteilung? Wie verhält sich beides zueinander?
Ich glaube, es bedingt sich auf jeden Fall, aber ich mag es trotzdem nicht so sehr vermischen, weil ich das Gefühl habe, es werden über ökologische Maßnahmen dann oft drüber gestülpt, nämlich meistens als Ausrede, dass sie nicht sozial gerecht sind. Und ich finde, da müssen wir wirklich hinzeigen auf Politikerinnen und Politiker, die lange Zeit einfach wirklich eine unzureichende Sozialpolitik gefahren haben und sagen, da sind Sozialmaßnahmen nicht ausreichend. Und ja, die sind miteinander verknüpft, weil, wie Sie gesagt haben, überhaupt die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, gewisse Güter zu kaufen oder nicht zu kaufen, hängt natürlich damit zusammen. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein und dasselbe ist. Also ich finde, da muss sowieso, um gesellschaftlich alles tun zu können, gar nicht nur ökologisch, sondern überhaupt an einer Demokratie teilzunehmen. Das ist ganz viel von der Möglichkeit, Freizeit zu haben, sich zu beschäftigen, da überhaupt zu partizipieren, ist damit zusammenhängend, ob ich genug Geld habe oder nicht. Also ja, da braucht's das, aber das braucht's nicht nur fürs Ökologische, sondern es braucht's für eine gesunde, gute Gesellschaft, braucht's eine Verteilungsgerechtigkeit und braucht's mehr auch monetäre Möglichkeiten, gerade für die unteren Einkommen. Und da müssen wir uns sehr, sehr viel überlegen. Und es hilft natürlich auch ökologisch. Aber da würde ich sogar sagen, da finde ich die Politik viel mehr gefragt, diese Norm zu verschieben, weil ich finde sowieso, dass es langfristig nicht sein kann, dass Flüge zum Beispiel billiger ist als Zug zu fahren. Also da geht es gar nicht nur darum, wir verteilen das Geld anders und dann können sich hoffentlich die Leute ein Zugticket leisten oder können sich irgendwie andere Sachen leisten. Es muss sich auch grundlegend was an der Preisstruktur passieren, damit das Klimafreundlichste, das Umweltschonende, das Gerät, das am längsten haltbar ist, auch das Günstigste ist und das, was man sich kaufen kann und was man sich auch leisten kann und was sich jede Familie dann vielleicht leisten kann. Also dass auch Gemüse und Grundnahrungsmittel deutlich billiger sind als, weiß ich nicht, Importfleisch zum Beispiel oder solche Sachen.
Ich möchte in Richtung Ende blickend nochmal den Brückenschlag zum Anfang machen, wo ich zwei Dinge angesprochen habe. Die ökosoziale Reform in Österreich, Steuerreform, ja, CO2-Bepreisung, die sanft eingeführt wurde, genauso wie Klimaticket, diese Maßnahmen, das, was Sie gerade gesagt haben, geht ja ein bisschen in die Richtung. Ja, also, dass Sie sagten, also wie kriegen wir es hin, dass im Alltag von Menschen sowas funktioniert und sowas auch tatsächlich finanzierbar oder lebbar wird. Sind das die richtigen Ansätze oder in welche Richtung müsste das denn weitergehen?
Also ich will jetzt nicht zu tief in die CO2-Bepreisung gehen, ich glaube, sonst sind wir zu lang, aber insgesamt würde ich sagen, natürlich braucht solche Lenkungseffekte auch, aber ich finde, viel wichtiger ist, klare Rahmenbedingungen zu setzen. Also in Österreich zum Beispiel ist einer der größten Emissionssektoren neben der Industrie ist der Verkehr. Da sind wir gar nicht besser geworden. Also gerade in Richtung Individualverkehr hier massiv den öffentlichen Verkehr auszubauen, überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, für viele Leute auf Öffis umzusteigen. Und übrigens, das ist ja eine grundsoziale Maßnahme auch, weil die meisten im unteren Einkommensviertel haben gar kein Auto. Die können sich das nämlich nicht leisten. Und da ist es wirklich eine wichtige soziale Maßnahme, den öffentlichen Verkehr auszubauen, eben aktive Mobilität zu stärken. Und das geht nur mit raumplanerischen Dingen. Das ist ein Planungsprozess, da geht es um Infrastrukturen. Also das mehr umzustellen und mitzudenken, auch in Städten sich zu überlegen, eben wo kann ich da lenken in eine Richtung, dass der öffentliche Raum wieder den Menschen zurückgegeben wird. Aber auch einfach Geld, nicht nur Geldanreize in Richtung CO2-Steuer, sondern wir werfen ja auf der anderen Seite 5,7 Milliarden für klimaschädigende Förderungen raus. Also wir fördern auch noch das Falsche. Das sollte man abstellen und im Gegenzug auf jeden Fall in ökologische Maßnahmen, aber vielleicht auch soziale Maßnahmen investieren, gerade für die, die sich vielleicht, die aufs Pendeln angewiesen sind etc. und hier Anreize zu schaffen. Also da gibt es noch ganz viel Stellschrauben, an denen gedreht werden kann und muss. Und das muss wirklich politisch passieren, auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene. Da sind einige Schritte jetzt schon passiert. Also das erste Mal sehen wir auch, dass unsere CO2-Emissionen zurückgehen, das erste Mal seit 1990 in Österreich. Da sind wir eh eins der Schlusslichter der Europäischen Union. Also es werden die ersten Schritte und richtige Schritte gesetzt, aber ich glaube, wir müssen noch viel weiter gehen, auch gerade was die Leistbarkeit und die Möglichkeit für Menschen, zum Beispiel ihre Häuser zu sanieren und zu dämmen, die Heizungen zu tauschen und damit auch wieder Energiekosten zu reduzieren, weil das ist eigentlich ein wichtiger Schritt in Richtung geringere Energiearmut. Ich glaube auch, dass Länder wie Österreich, gerade so reiche Länder in Europa, eine riesen internationale Verantwortung hätten, hier auch mit Klimafinanzierungen, aber auch Möglichkeiten zu schaffen, Know-how auszutauschen für Länder, die jetzt gerade sich entwickeln und besser nicht den verschmutzenden Weg gehen, den wir schon gegangen sind. Die Fehler haben wir schon mal gemacht, die müssen nicht andere nochmal machen.
Eine letzte Frage, wie optimistisch, wie zuversichtlich, Optimismus vielleicht das falsche Wort, wie zuversichtlich, hoffnungsvoll sind Sie, dass das diese Transformation gelingt, wenn man bedenkt, ich sag mal, Sie kommen aus der Klimaaktivismusbewegung. Sie sind jetzt nicht letzte Generation, aber die letzte Generation auch im Wording selber schon ist ja getrieben von einem gewissen Pessimismus, ja. Jetzt sind Sie auf der Seite angekommen mit dem Institut, wo Sie im Prinzip produktiv arbeiten und produktiv auch politisch tatsächlich zuarbeiten, sagen wir es mal so. Wie würden Sie sagen, geht das Pendel bei Ihnen eher in Richtung Zuversicht und Hoffnung oder sind Sie da noch sehr zurückhaltend?
Ach, das Pendel schwingt immer hin und her, muss ich ehrlich gestehen. Also an jedem Tag ist es ein bisschen woanders, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich bin Berufsoptimistin, weil sonst könnte ich diesen Job gar nicht machen. Ich glaube schon, dass wir uns auf einem Weg befinden, der in die richtige Richtung geht. Die Frage ist, was jetzt die Wahlen bringen, sowohl national, was bringen die amerikanischen Wahlen, wo geht's hin überhaupt, was die globale Weltordnung betrifft, also wie kooperativ ist die, wie gegeneinander ausgerichtet. Das sind ja riesige Fragen, die wir uns da stellen müssen, aber an sich bin ich optimistisch, dass wir das schaffen können.
Da kann ich gar nicht mehr anders als eins meiner Lieblingszitate der letzten Jahre, das ist mir immer wichtiger geworden, von Václav Havel noch dran zu hängen. Hoffnung ist nicht der Optimismus oder die Zuversicht, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.
Ja, wie es ausgeht, jede Podcast-Folge geht mal aus und zwar diese jetzt mit diesen Schlussworten. Vielen Dank, Frau Ruggenhofer, für den Besuch im Studio und wenn auch Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter oder abonnieren Sie diesen Podcast, wenn Sie es nicht schon gemacht haben und sonst gibt's alle Infos dazu unter ksoe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Henning Klingen und
Markus Schlagnetwedt.
361 Grad Sozialkompass. Der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.